Der Chef beruft eine Betriebsversammlung in seiner Firma ein. Die Arbeiter haben überhaupt keine Ahnung, was auf sie zukommt. Die 12 Arbeiter stehen in der Produktionshalle und warten. Sie sind locker, haben keine Angst, weil sie ihren Chef mögen. Er bringt ihnen echte Anerkennung für ihre Leistung, Überstunden verwertet er sehr fair. Sie würden für ihn durchs Feuer gehen. Klar, eine gewisse Anspannung ist trotzdem da. Was bringt er denn jetzt? Chef kommt rein, geht zu jedem Einzelnen hin, Handshake. Wie geht's dir? Ist deine Frau wieder gesund? Wie geht's deinem Kind in der Schule? Er hat immer ein persönliches Wort. Und dann, ihr blättert schon, warum blättert ihr? Hört einfach mal zu. Und dann spricht der Chef, es geht los. Ich werde für einige Jahre ins Ausland gehen. Meine Firma bleibt aber offen. Ihr habt weiterhin Arbeit für euren Lebensunterhalt. Ihr produziert weiter, wie gehabt. Ihr kommt auch ohne mich aus. Ihr habt gut von mir gelernt. Ihr könnt die Maschinen ein- und frei bedienen. Der Produktionsablauf, den kennt ihr aus dem FF. Ihr kennt unseren Kundenstamm, also kein Problem. Dann meldet sich ein Arbeiter und sagt, ja, ist ja gut, aber was machen wir mit den laufenden Kosten? Strom, Wasser, Gas. Kundendienste für unsere Geschäftsfahrzeuge. Ja, womit bezahlen wir die Einkäufe für die Rohstoffe? Produktionsmaterialien, unsere Zulieferer. Wie kommen wir an dein Konto, wohin unsere Kunden ja doch bezahlen? Oder wenn wir Profis brauchen, weil die Maschine ausfällt, mit was blechen wir? Ja, und unsere weitere Forschung und Entwicklung, da brauchen wir auch Kohle. Der Chef antwortet ganz cool und seine Leute kommen nicht mehr aus dem Staunen heraus. Hast recht? Das könnt ihr nicht stemmen. Das kann ich nicht von euch erwarten. Ich habe mein gesamtes Kapital unter euch aufgeteilt. Am Monatsende werdet ihr auf eurem Gehaltskonto neben eurem Gehalt viel weiteres Geld entdecken. Ich habe keins mehr. Meine Konten sind leer. Manche von euch finden 100.000 Euro auf ihrem Konto. Wäre nicht schlecht. He? Manche 50.000, andere von euch 20.000. Ich vertraue euch. Ihr seid fit. Ich habe euch großzügig überwiesen. Mit dem Geld habt ihr wirklich genug, was anzufangen. Mein Geschäft gut weiterzuführen. Ich vertraue euch und habe euch reichlich überwiesen. Ich wünsche euch allen Gelingen. Ich wünsche euch Freude bei eurer Arbeit, wie seither auch. In ein paar Jahren komme ich dann wieder zurück. Macht's gut. In einer Stunde geht mein Flieger. Und weg ist er. Bibelleser wissen das, das ist ein Bibeltext, leicht ins Heute übertragen. Ich möchte eine Sache gleich vorneweg klarstellen oder ansprechen. Ist es nicht unfair? Der eine kriegt 100.000, der andere 50.000, der andere 20.000, ist doch gemein. Hat er da aber bevorzugt? Nee. Der Chef kennt seine Mitarbeiter. Er weiß, was sie an Kräften haben. An emotionalen Kräften, an Ausdauer, ihre körperliche Konstitution kennt er sehr gut. Er weiß, wem er wie viel zutrauen kann. Und darauf nimmt dieser Chef absolut Rücksicht. Er kennt die Grenzen von jedem seiner Mitarbeiter und die hält dieser Chef ein. Er achtet jedem seine Grenzen, er drückte dem Schwächeren nicht hin zu höherer Verantwortung, an der dieser kaputt gehen würde. Er verlangt nicht von jedem die gleiche Arbeitsmenge. Jetzt kommt unser Text. Matthäus 25, Verse 14 bis 30. Das ist heute unser Predigtext im Rahmen von unserem SV-Textplan. Und jetzt hätte ich spontan echt eine Bitte. Könnt jemand hier das vorlesen? Ich habe heute Schwierigkeiten mit meiner Stimme. Könnt jemand bitte vorkommen und vorlesen Matthäus 25, 14 bis 30? Danke dir.
Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, einem jeden nach seiner Kraft. Und er reiste sogleich ab. Da ging der hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere Talente. Und ebenso der, welcher die 2 Talente empfangen hatte, auch er gewann 2 weitere. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Und es trat der hinzu, der die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch 5 weitere Talente herzu und sprach: Herr, du hast mir 5 Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen 5 weitere Talente gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Und es trat auch der hinzu, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach: Herr, du hast mir 2 Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen 2 andere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du deine. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen sollen, so hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein.
Danke dir. Was ist die Firma? Damit wir den Sinn verstehen, ganz kurz, was steht vor diesem Gleichnis, was steht nach diesem Gleichnis? Vor dem Gleichnis kommt ein anderes Gleichnis, was Jesus erzählt von den klugen und törichten Jungfrauen, wo es darum geht, dass Jesus Christus wiederkommen wird, dass man sich darauf vorbereiten soll, dass man dabei ist, wenn Jesus wiederkommt. Das steht unmittelbar davor unserem heutigen Text. Danach bringt Jesus ein weiteres Gleichnis. Es geht ums Weltgericht. Wenn Jesus wiederkommt, kommt er ja auch als Richter. Also es geht hier auch darum, er kommt wieder. Er geht außer Landes und kommt nach einiger Zeit. Hat er seinen Jüngern mehrfach vorausgesagt. Und jetzt geht es um den Aspekt, Jesus geht in den Himmel zurück, wo er vorher gewesen war, und übergibt seine ganze Firma. Alles, was er aufgebaut hat, übergibt er seinen Jüngern. Uns. Komplett in die Hände seiner 12 und wie viel es waren. Darum geht's. Alles, was Jesus angefangen hat, in den 33 Jahren geschafft hat, aufgebaut hat, hat er alles in die Hände von diesen Mitarbeitern übergeben und hat gesagt, so jetzt macht ihr weiter. Gemeinde. Für Jesus standen die Menschen im Fokus, absolut im Vordergrund. Keine Organisationen oder Richtlinien. Er rief die Menschen zum Glauben an seinen Vater im Himmel. Er predigte, er heilte. Und dann hat er die um sich herum gesammelt, die ihr Vertrauen ihm geschenkt haben, und hat sie ausgebildet, dass sie selber das Gleiche auch tun können. Und dann hat er sie wieder losgeschickt, die 12, die 72, und hat zu ihnen gesagt, das kennt ihr. Jetzt erzählt ihr von mir, jetzt erzählt ihr vom Himmelreich, ihr heilt und ihr ladet ein, an mich zu glauben. Ist dieser Kreislauf, ne? Bei Jesus sein, von ihm geschult werden, um wieder andere einzuladen, mit reinzubringen, dann werden die Neuen wieder geschult, dass sie selber auch wieder draußen Jesus verkündigen, von ihrem Leben mit Jesus erzählen, wieder andere mit reinbringen. Das ist der Kreislauf der Gemeinde. Der gesunde Produktionskreislauf. Und diese Firma, die hat Jesus seinen Jüngern übergeben. Risiko, oder? Für uns ist das jetzt klar, ja, das ist alles gut gelaufen, die waren Missionare und alles Paletti. Hallo, alles was Jesus aufgebaut hat, hat er denen Hansel übergeben. Er hat gesagt, so, ihr kriegt das hin. Ich krieg das durch euch hin, mit euch hin. Wir kriegen es miteinander hin, dass ihr meine Firma weiterbaut, bis ich wiederkomme. Das ist ein mega Zutrauen, was Jesus hier hat, was er uns anvertraut. Das ist die Firma, die Gemeinde. Gleichzeitig Rettungsstation, Ausbildungsstation, Training Center. Weiter. Was meint Jesus mit Talenten? Was meint Jesus mit Talenten, die der Chef hier verteilt? Er hat die Produktionsmittel verteilt. Und das übertrage ich jetzt. Das sind verschiedene Bereiche, diese Talente. Es geht nicht um die Zahl jetzt, sondern um die Frage, was sind die Talente, die Jesus uns gegeben hat, mit denen wir arbeiten. Einmal ist unser Verstand, dann ist unser Lebensstand oder sozialer Stand, dann ist unser individueller Charakter, es sind unsere persönlichen Neigungen, Vorlieben, es ist sein Heiliger Geist und es sind die Geistesgaben. So ein Riesenthema, ich versuche jeweils nur anzureißen, ihr könnt es dann andermal vertiefen. Also welche Talente hat hier Jesus verteilt? Wir fangen mal ganz bei den menschlichen Talenten an, die wir alle haben. Wir haben alle einen Verstand. Ich frage jetzt nicht, wer hat einen Verstand, gell? Das wäre blöd. Wir haben alle Kreativität. Wir haben alle ein Hirn zum Überlegen. Wir sind alle lernfähig. Wir können Menschen zuhören und sie verstehen, wie es ihnen geht. Wir handeln intelligent und logisch. Wir können anteilnehmend zuhören. Unser Verstand. Zweitens, unser sozialer Stand. Jeder von uns hat einen sozialen Stand. Was meine ich da damit? Wir haben eine Wohnungssituation, wo wir daheim sind. Wir haben einen Beruf oder sind unterwegs, den zu lernen. Wir haben einen Lebensstandard. Wir haben eine bestimmte Summe Geld zur Verfügung. Unser sozialer Stand, unser soziales Umfeld, das hat jeder von uns. Da sind wir reingebettet, das gehört zu uns. Und da hat jeder von uns ein ganz eigenes Lebensfeld. Drittens, unser individueller Charakter. Manche sind mehr extrovertiert, also die schwätzen immer und da weiß man immer, wie es ihnen geht und sind manchmal auch ziemlich nervig. Andere sind introvertiert, das sind eher so die ruhigen Nummern. da kommt man ganz schlecht an die Person ran. Man muss erst ein tieferes Gespräch führen, bis man langsam merkt, wie er oder sie denkt. Das ist manchmal auch nicht einfach. Beide haben ihre großen Vorteile. Extrovertierte, die reisen gerne Dinge, die schaffen was, die tun was, die organisieren was. Die Introvertierten sind eher so eher die Denker, die Mitfühler und die feinere Nuancen verspüren, ganz wichtig. Es gibt super interessante Fragebögen, um seine persönliche Charakterstrukturen rauszufinden. Ganz tolle Sache, sich selber besser kennenlernen, andere besser kennenlernen. Das hilft auch zum Umgang in der Gemeinde, in der Ehe, in Mitarbeiterteams, überall wo Beziehungen gelebt werden. Wir haben jeder von uns hat seinen persönlichen Charakter und das sind wir alle verschieden. Und nicht jeder Charakter kann es mit jedem anderen Charakter gleich gut. Das müssen wir mal ganz klar sagen. Auch in der Gemeinde Jesu. Es kann nicht jeder Charakter mit jedem anderen Charakter gleich gut. Es gibt Charaktere, mit denen haben wir überhaupt keine Mühe. Da trifft man sich und man versteht sich. Das ist Hammer, ja. Und es gibt andere, da braucht es einfach eine Weile oder auch. Es wird nie so ganz, wie man es sich gern hätte, gell? Das ist auch in der Gemeinde so. Deswegen hat man sich trotzdem lieb, man betet miteinander, man baut Gemeinde Jesu miteinander. Also Talente, wir haben alle einen Charakter und jeder Charakter spricht bestimmte andere Konstellationen auch an. Jeder hat einen Personenkreis, einen Charakterkreis um sich herum, zu dem hat er einen besonderen Zugang, genau durch seine Art. Persönliche Neigungen, das nächste, persönliche Neigungen. Das ist da, wo ich mich gerne einbringe. Also der eine sagt zum Beispiel, ich war jetzt auf dem Zeltlager, ich bin fertig wie das Brot, ich kann unterm Teppich laufen. Ja? Jemand anders war auf der Mädelfreizeit dabei und ist echt an seine wackeren Grenzen gekommen, echt an die absolute Grenze. Ich habe so eine Person hinterher gefragt, und wie sieht's aus? Gehst nicht schon nehmen mit. Ha doch! Ja, also da, wo ich mich gern einbringe. Ja, der eine sagt, ich gehe aufs Zeltlager, der andere sagt, ich mit Zelt schlafe, da gehe ich eigentlich gar nicht. Wo ich mich gerne einbringe. Jemand anders, der schafft gern mit Teens zusammen, der findet Teens einfach cool. Ein anderer sagt, wenn ich einen Teen sehe, kommt mir schon die Galle hoch. Die sind so doof. Jemand anders sagt, ich habe in meiner Nachbarschaft eine Alleinerziehende, die hat zwei Kinder. Alter, was die Frau leisten muss. Warum und wieso das so ist, ist völlig wurscht. Aber was sie leisten muss, ihr Leben zu stemmen. Und man entwickelt eine Neigung, ein Herz für Alleinerziehende. Jemand anders macht einen genialen Dienst unter alten Menschen. Ich kenne da so jemand. Besucht alte Menschen. Ich denke an eine ganz konkrete Person, fast 80 selber schon. Kenne viele alte Leute, die überhaupt nicht in die SV kommen, teilweise auch gar nicht in die Kirche kommen, aber die zu ihr so ein Vertrauen haben, die zum Teil bei ihr anrufen und sagen, kommst du wieder mal vorbei, kannst du mit mir beten. Also die Neigung, wo bringe ich mich gern ein, weiß, sind wir auch wieder alle verschieden. Und das ist gut. Fünftens, und jetzt wird's ein bisschen anders. Das waren menschliche Seiten und jetzt kommen geistliche Dinge dazu. Jesus hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Und das merken wir doch immer wieder, wenn wir geistliche Dinge tun, geistliche Dinge denken wollen, dann hört unser Menschliches ganz schnell auf. Und dann merke ich, ich brauche eine geistliche Dimension. Er hat uns seinen Geist gegeben, der uns über diese rein menschlichen Überlegungen noch ein Stück drüber rausnimmt. Die göttlichen Dinge verstehen lässt, einen Einblick dort reingibt. Damit wir checken, wie wir unsere Talente im Reich Gottes einsetzen können. Er lenkt unser Denken in die Richtung, wie er es haben will, wie es sinnvoll läuft. Der Heilige Geist bestätigt uns immer wieder in der Gotteskindschaft, dass wir unsere Identität immer wieder packen können. Wir sind erlöst, wir sind Kinder Gottes. Es gibt keine Verdammnis mehr für uns. Auch das vergewissert er uns immer wieder. Und der Heilige Geist lässt uns auch erkennen, dass der Feind seine Griffel im Spiel hat. Ich mag nicht Angst machen, aber ich will Realist bleiben, geistlich Realist. Die dunkle Seite nimmt massiv zu in unserer Zeit, in ihrer Aktivität. Und es ist gut, wenn wir nicht aus Angst, sondern mit geistlichem Verstand das immer wieder in Betracht ziehen, in ganz verschiedenen Situationen, um dann zu erkennen, wo im Hintergrund der Feind sein Ding treibt und dass wir dann wissen, wie wir es zu verstehen haben. Dass wir aufpassen für uns selber und für die Gemeinde. Er gab uns Talente, er hat uns seinen Geist gegeben und er befähigt uns, göttliche Dinge zu verstehen. Das ganze Werk des Heiligen Geistes, das wir in der Pfingstzeit zum Beispiel mal in der Predigtreihe in der Gemeinde, ist fantastisch, was der Geist Gottes alles in uns tut. Sechstens, das Talent hier, was Jesus uns gegeben hat, sind die Geistesgaben. Die Geistesgaben. Oder man könnte das auch übersetzen, die Gnadengeschenke. Griechisch Charismata, Plural, Einzahl, Charisma, da hört man schon raus, charismatisch. In der Bibel steht ganz klar, dass jedes Gotteskind mindestens eine Geistesgabe, mindestens eine Charisma bekommen hat. Zum Dienst in der Gemeinde. Dass wir eben seine Gemeinde, seine Firma weiterführen können, brauchen wir seine Fähigkeiten. Da gehören all diese menschlichen Fähigkeiten dazu, die der Heilige Geist verwendet. Natürlich unsere menschlichen Fähigkeiten, aber auch diese geistlichen Gaben, die wir brauchen und erkennen, entdecken an uns. Ich lese aus einer Stelle mal vor, es gibt drei Kataloge im Neuen Testament, wo jeweils eine Liste von Geistesgaben drinsteht. Die decken sich aber nicht, die sind zum Teil ein bisschen verschieden, weil es viele verschiedene Geistesgaben gibt. Nur mal als Beispiel Römer 12 ab 3, ab 5, ab 4. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe, nochmal. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder haben dieselbe Aufgabe, so sind wir viele auch ein Leib in Christus. Der Leib Jesu ist die Gemeinde. Aber untereinander ist einer des anderen Glied. Also wir hängen zusammen, wir brauchen einander. Und haben verschiedene Gaben, Gnadengaben, nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand, jetzt kommt, prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß aus. Ist jemand ein Dienst gegeben, Diakonia, ein Amt, ein Dienst gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, dann lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben? Er ermahne. Gibt jemand, also Spenden ist auch eine Geistesgabe, dass man besonders freizügig und großartig gibt, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. In der Bibel gibt es, wie gesagt, drei Listen mit Geistesgaben, ist heute nicht das Hauptthema, deswegen vertiefe ich es auch nicht. Aber es ist wichtig, damit wir die Firma, die Gemeinde Jesu bauen können, brauchen wir unsere persönlichen, menschlichen Talente, die er uns gegeben hat, die der Geist Gottes verwendet, und wir brauchen auch seine Gaben. Gut, wenn wir wissen, welche Gaben wir haben. Auch hier bunt gestreut und er gibt sie, wie es zu uns passt und wie er es für uns richtig findet und hat entsprechende Jobs dann auch für uns. Der Paulus, der schreibt an die Gläubigen in Korinth ausdrücklich, dass sie sich um die geistlichen Dinge bitteschön kümmern sollen, um die geistlichen Dinge, also die Dinge, die nur der Geist Gottes uns verständlich machen kann und gerne tut und will. Da steht im 1. Korinther 14, Vers 1, strebt nach der Liebe. Das ist immer das absolut Oberste, dass wir die Liebe Jesu miteinander versuchen, Stück für Stück echt zu leben. Strebt nach der Liebe, bemüht euch. Und das Wort, was hier steht, diokete, das meint ein bewusstes inneres Anstreben, wo ich mein Hirn einsetze und sage, da will ich hin. Das ist hier gemeint. Bemüht euch um die geistlichen Dinge. Und dann geht es wieder um Geistesgaben. Vers 12, gleiches Kapitel. So auch ihr, die ihr euch bemüht um die geistlichen Dinge, sich bemühen drum. Und dann nochmal Vers 39, gleiches Kapitel. Darum, Brüder und Schwestern, bemüht euch um die prophetische Rede und wehrt nicht die Zungenrede. So, zwischendrin klare Aufforderungen von Paulus, dass wir uns um diese geistlichen Dinge kümmern sollen, weil wir sie brauchen zum Dienst in der Firma Jesu. Das sind die Talente. Und jetzt gehe ich ein Stück schon im Text vor. Wenn wir das Gleichnis lesen von den Talenten, ich weiß nicht, wie es euch geht, wir haben es ja vorhin gehört. Ich erschrecke dann, wenn es um den Bruder geht, der bloß euer Talent bekommen hat. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich meine aber, hier ist ein Hinweis drin. Jesus sagt zu ihm, der böse und faule Knecht. Ich habe mal geguckt, was im Urtext steht. Faul. Faul. Man muss ja immer sich entscheiden, wenn man ein griechisches Wort hat, das eine Wort, mit welchem einen deutschen Wort ersetze ich das, damit man es nachher lesen kann. Da kannst du ja nicht fünf Worte hintereinander hinschreiben. Diese Wortfamilie von faul, diese griechische Wortfamilie, was hier mit faul übersetzt ist, benenne ich jetzt aus Wörterbüchern mal, was das alles bedeuten kann. Dieser eine Mann mit dem einen Talent, wo Jesus sogar noch angeklagt hat, du bist ein harter Typ und so. Träge, rückständig, zögernd, Dinge sind einem lästig, deswegen ist man auch mal verspätet. Und im Bild gesprochen, wenn man was tut, in dem Sinn, lässt man die Füße schleifen. Weißt, man geht nicht richtig auf eine Sache zu, sondern man schleift so die Füße hinterher, wenn man keinen Bock hat. Unwillig handeln, unambitioniert, wie könnte man das auf Deutsch übersetzen, unambitioniert. Ich habe keinen Bock und ich habe auch keine Ziege. Desinteressiert, Bedenken tragen und einer schreibt sogar in einem ganz dicken, wertvoller alter Wörterbuch, etwas unlustig machen. Was sagt Jesus zu dem? Er hat sich nicht gekümmert um die geistlichen Dinge. Er wollte nichts entwickeln mit diesen Dingen, die Jesus ihm gegeben hat, anvertraut hat. Kein Interesse daran, daraus was zu schaffen, herzustellen. Liegen lassen, links liegen lassen, kein Bock. Er hat mit Jesus gelebt, reduziert auf seine menschliche Dimension. Und was mich auch wundert, was hat dieser Arbeiter für ein Bild von Jesus? Ist das euch auffallen? Wie denkt er über Jesus? Er hat ein komplett verschrobenes Bild von Jesus. Können wir nicht so weit in die Tiefe gehen, aber wenn jemand ein verschrobenes, ein komisches Bild von Jesus hat, Jesus wäre hart und der Richter und der Polizist oder er zwingt mich oder er erpresst mich, dann ist gut, wenn dieser Bruder oder die Schwester sich in der Seelsorge öffnet und sich befreien lässt. Dass man guckt miteinander, wie ist man denn zu diesem Bild von Jesus gekommen, das nämlich gar nicht stimmt, unter dem man nämlich dann auch leidet, tierisch im Glauben leidet, wenn man ein falsches Bild von Jesus hat, wie der Mann da. Ne? Da kannst du natürlich auch nicht richtig mitschaffen, da hast du ja im Herz, ich habe für Jesus nicht viel übrig, dann ist nur Zwang, wenn du was schaffen musst. Aber nicht, weil ich Jesus lieb habe, mache ich dies oder jenes. In der Seelsorge kann Jesus dann Augen öffnen für seine Liebe, für seine Fürsorge, für eine heile Beziehung zu ihm. Wir kommen zum Schluss. Ich möchte über die Talente mit euch noch nachdenken, über die Talente. Talente, die dazu gewonnen wurden oder die man dazu erwirtschaftet hat. Diese Talente, die haben wirklich wir erwirtschaftet. Hört's mal so an. Die haben wir erwirtschaftet. Durch unser Handeln unter der Zusammenarbeit mit dem Geist Gottes. Einverstanden? Es geht mir darum, dass wir ehrlich bleiben. Wir sind manchmal zu demütig und meinen, wir dürfen uns nicht über das freuen, was wir geschafft haben und was wir geleistet haben. Ich sage, Moment. Es ist doch ein Erfolg, wenn wir für Jesus was hinkriegen. Wenn wir jetzt schon zu Lebzeiten für Jesus Dinge bewirken können, dann sind das die Talente, die wir hier schon verdoppeln oder verdreifachen. Versteht ihr? Die Talente kommen doch nicht am Schluss. Wir überlesen das manchmal in dem Bibeltext. Da denkt man nur, ob man nachher beim Fest des Herrn der Ewigkeit dabei sein darf. Aber es steht hier, die haben schon zu Lebzeiten Talente gewonnen. Was ist es? Sie haben für Jesus zu Lebzeiten Erfolge gehabt. Das ist gemeint. Das heißt, schon zu Lebzeiten konnten die sagen, guck mal, was Jesus mit mir gemacht hat, was man nicht braucht hin. Versteht ihr, was ich sagen will? Wir lesen das Gleichnis manchmal bloß, dass wir sagen, ja, Hauptsache wir sind am Schluss dabei, im Fest des Herrn, bei seiner großen Freude. Aber hier steht was ganz anderes. Hier steht, dass wir in seiner Firma arbeiten und hier eine Aufgabe haben und hier schon Talente auf die Seite schaffen sollen. Und das macht uns Freude. Schon bevor er wiederkommt, schon vor dem Zahltag, erleben wir hier sein Handeln durch uns. Und wir können schon auf Talente gucken. Hey, was Jesus mit uns hingekriegt hat. Also wir haben nicht nur die Freude am Ende der Zeit, geh ein zu deines Herrn Freude, sondern wir haben doch schon hier unterwegs die Freude der Zusammenarbeit mit Jesus. Meine Güte, ich bringe ein paar Beispiele. Vor einer knappen Woche sind rund 40 Das muss ich überlegen. 40 Mitarbeiter aus dem Bezirk zurückkommen von eben dieser Mädchenfreizeit und Bubenzeltlager. Etwa 40 junge Leute. Hallo. Fertig wie's Brot. Aber glücklich. Weil sie sagt, Mensch, wir hätten den Kinder Jesus lieb machen können. Die aber gläubig sind, die hätten wir stabilisieren können. Und dann hätten sich abends im Zelt oder am Lagerfeuer bei der Nachtwache haben sich Gespräche ergeben. Da haben sich Kinder geöffnet, wie es ihnen daheim geht und bla. Und man hat mit ihnen beten können. Hey, das sind Talente. Da waren Kinder dabei, wo Elternhäuser haben, wo von Jesus ganz wenig zu hören ist. Und da freuen sich die Mitarbeiter. Die nehmen Jesus mit heim. Hey, das ist ein Talent, was die gewonnen haben. Ein normaler Gottesdienst wie heute. Wie erleben wir unsere Gottesdienste? Auch da gibt es Momente, wo wir die Gegenwart von Jesus ganz deutlich spüren. Manchmal gemeinsam, eine ganz bestimmte Atmosphäre, eine heilige Atmosphäre. Manchmal einzeln, wo wir merken, in diesem Gottesdienst habe ich Jesus gespürt. Da hat die Moderation gepasst, hat hingeführt. Da war der Lobpreis so, dass ich wirklich von Herzen mitsingen konnte, die Texte, die ich mein Herz vorbereitet. Und so können gesegnete Gottesdienste, wo wir Gegenwart Jesu feiern, Talent sein. Wenn sich jemand bekehrt hat, im Hauskreis, dann haben wir Gottesdienst. Egal wo. Und du kriegst in der Gemeinde mit, da hat sich einer bekehrt. Da freut sich doch nicht bloß der Himmel, oder? Macht mega Party. Im Himmel Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße getan hat. Da ist doch bei uns auch Freude im Herz. Das ist ein Talent, ist dazu gewonnen. Da dürfen wir uns doch dran freuen. Hallo, wir haben uns doch investiert. Wir haben doch einen ganzen Teil unseres Privatlebens aufgegeben, sagen, Jesus, das ist für dich viel wichtiger. Lass doch heute mein Geschäft liegen. Sieht aus wie die Sau, aber ich gucke nicht hin. Jetzt brauchst du meine Arbeit gerade da und da. Das kann ich anders mal noch machen daheim. Und dann feiern wir mit. jemand anders erzählt, hey, und plötzlich waren wir im Gespräch über Jesus. Ich konnte meinem Nachbar was sagen, so habe ich ihm seither noch nie was von Jesus sagen können. Yes! Talent! Ein Schritt weiter. Woanders ist immer bloß ein Ehepartner in den Gottesdienst gekommen. Auf einmal kommt der zweite Ehepartner. Talent! Freuen wir uns dran, was er durch uns tut. Ich möchte gern beten. Jesus, danke, du hast durch uns Großes vor und du hast auch durch uns schon Großes getan. Und wir sind gespannt, was du noch weiter mit uns vorhast. Für deine Firma, für deine Gemeinde, für dein Rettungswerk. Hast uns alle begabt, hast uns alle befähigt. Und du überforderst keinen, aber du forderst uns raus, dass wir das rausholen, was du reingelegt hast. Hilf uns, dass wir das so riskant Dinge ausprobieren und mit dir gespannt vorwärts gehen und hören, was du vorhast mit denen von uns. Dass wir uns vom Jammern über die Zeit heute entfernen oder trennen und eher hingehen und dich fragen, was können wir positiv beisteuern? Wo können wir helfen, Hoffnung streuen? Wie möchtest du uns einsetzen? Und danke, dass du in uns lebst. Ehre sei dir. Amen.